Guten Tag und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin aus Düsseldorf. Mein Name ist Hans Onkelbach, ich moderiere diesen Podcast. Wie immer bin ich zusammen mit Dr. Max Kraus, Leiter der Tierklinik. Hallo Max.
Hallo Hans, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist.
Und du stellst unseren Gast mal kurz vor.
Ja, wir haben heute Dr. Michael Kollig bei uns. Er ist Leiter bei Google im Bereich der KI, also KI für die jungen Kollegen, die das noch nicht gehört haben, künstliche Intelligenz. Und ich bin froh, dass wir heute was darüber hören. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Kollig. Willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf ein inspirierendes Gespräch.
Das Thema ist KI in der Veterinärmedizin. Ich habe mich natürlich da mal ein bisschen eingelesen und ich muss gestehen, ich war sehr überrascht, was es da schon alles gibt. Also Stichwort Bildgebung und Radiologie. Ihnen wird das vertraut vorkommen, weil Sie das kennen aus der Humanmedizin.
Künstliche Intelligenz wird ja in unglaublich vielen Bereichen auch schon länger eingesetzt. Jetzt ein Klassiker ist in der Tat Bildgebung oder Beurteilung von Bildern mit KI. Und im Endeffekt übernimmt die KI die Aufgabe zu gucken, entspricht ein Bild einer gewissen Ausprägung oder entspricht es nicht dieser Ausprägung. Man hat schon sehr früh zum Beispiel in der Radiologie Brustkrebserkennung damit experimentiert und auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Im Endeffekt werden die Scans dann durch die KI geleitet und die KI beurteilt, ob es da einen verdächtigen Befund gibt oder nicht. Es ist wichtig, dass man die Fragestellung richtig stellt. Die KI soll ausschließen, dass es einen verdächtigen Befund gibt und nicht umgekehrt. Sie soll nicht sagen, es gibt Befunde und die sind diese. Na, das ist einfach auch, um weiterhin auch die menschliche Urteilskraft im Loop zu halten. Aber sie kann natürlich erhebliche Beschleunigung und erhebliche Qualitätsverbesserung bringen in den Prozess.
Sie erkennt also, um das jetzt mal laienhaft zu sagen, Frakturen, Tumore, Arthrosen, alles mögliche, alle möglichen Krankheitsbilder, kann sie abgleichen. Greift sie auf eine entsprechend große Datenbank zurück und vergleicht das? Wie läuft das ab?
Man hat in der KI im Endeffekt Wissen trainiert. Und zwar, wenn man eine große Anzahl von Bildern der KI zum Lernen gibt, dann internalisiert sie Muster und Abhängigkeiten in diesen Bildern und vergleicht die neuen Bilder immer zu dem, was sie bisher gelernt hat. Also wie funktioniert so ein Lernprozess? Ich gebe der KI 10, 15 Bilder und sage, die ersten 7 sind unbedenklich, die letzten 3 oder die letzten 5 haben den und den Befund. So, und das mache ich mit sehr, sehr großen Mengen und mache das auch mit vielen Wiederholungen. Und irgendwann hat die KI intern die Abhängigkeiten, die Muster gespeichert und kann dann neue Bilder, die sie sieht, einordnen, die haben diese Auffälligkeiten oder die sind unbedenklich. Da referenziert man so ein kleines bisschen zu der Art und Weise, wie auch mutmaßlich das menschliche Gehirn funktioniert, dass auch da durch die Verstärkung oder die Abschwächung von Verbindungen zwischen Nervenzellen Gelerntes gespeichert wird. Und so ähnlich funktioniert das aufgrund mathematischer Grundlagen dann auch in der KI.
Max, ich habe Begriffe gelernt, Vetology AI, Signal Pet, das sind offenbar schon jetzt speziell angeboten oder vorhandene Programme, Möglichkeiten, die jetzt speziell für Hunde und Katzen angewendet werden. Was siehst du da für Möglichkeiten? Arbeitet ihr schon damit oder beginnt ihr gerade damit, euch damit auseinanderzusetzen?
Also wir arbeiten mit der KI bei Bildern, also wenn wir beispielsweise zytologische Untersuchungen machen. Zytologische Untersuchungen ist halt, wenn wir ein sogenanntes Feinnadelaspirat machen und das auf den Objektträger geben. Und dann wird das mit Hilfe des Objektträgers, wird das halt eingelesen in den Computer und aufgrund der künstlichen Intelligenz wird das dann vorbeurteilt, dass die Pathologen dann das nur noch nachbeurteilen müssen. Damit arbeiten wir. Mit diesen anderen, deinen eben genannten Dingen arbeiten wir nicht. Für mich stellt sich jetzt aber so die Frage, seit wann gibt es eigentlich diese KI? Also man hat ja diesen Hype jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren gehabt, aber ist die KI jetzt etwas, was wir seit 3, 4 Jahren haben oder ist das schon etwas, was länger zurückliegt, Dr. Kollig?
Was Sie gerade beschrieben haben, ist eine Fähigkeit, die die KI schon mindestens 20 Jahre kann.
20
ja.
Jahre?
Ja. Der Abgleich von Bildern oder Bildmaterial gegenüber Referenzmaterial, das ist etwas, was die KI schon sehr, sehr lange kann. Was in den letzten Jahren mehr in den Vordergrund getreten ist, ist die sogenannte generative KI, also generativ von generieren. Ich gleiche nicht mehr ab, ich habe ein Bild und entspricht das einer Spezifizierung oder nicht, sondern ich generiere aufgrund einer Fragestellung. Und das eröffnet auch das Anwendungsspektrum von der KI deutlich über den Vergleich von bildgebenden Verfahren oder von zytologischen Befunden hinaus und kann zu einem ganz erheblichen Maß zur Automatisierung und auch zu einem anderen Arbeitsablauf führen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Zukunft wird möglicherweise eine Terminvereinbarung KI-gestützt sein. Also ich brauche gar nicht mehr mit einer Praxismitarbeiterin oder Praxismitarbeiter zu sprechen, sondern die KI vereinbart einen Termin. Anfragen über Befunde, über möglicherweise irgendwelche Symptombilder und indizierte Behandlungsmöglichkeiten kann man auch teilweise mit der KI machen, indem man die KI dann auf den Informationsbeständen trainiert und die dann erste Antworten oder Anweisungen geben lässt. Man kann sich also das auch vorstellen, dass der Behandler über die KI unterstützt wird. Gibt es heute Beispiele in der Humanmedizin, aber auch in anderen Bereichen, dass wo ein komplexes Wissensgebilde da ist, dass die KI einfach hilft, dieses Wissensgebilde zu sortieren und in verständlichen Portionen demjenigen, der eine Frage zu dem Wissensgebilde hat, dann zu beantworten.
Ich würde gerne mal Ihnen zwei Sachen vorhalten, die ich in den letzten 3-4 Wochen gelesen habe. Der eine Satz lautet von einem Experten wie Ihnen zum Thema, wird KI Arbeitsplätze vernichten? Der sagte diesen wunderbaren Satz, keiner verliert an KI seinen Job. Aber man kann seinen Job verlieren an denjenigen, der besser mit KI umgehen kann.
Das kann ich 100%ig unterschreiben. Es wird ganz sicherlich eine Unterscheidung geben zwischen denjenigen, die KI nutzen, um in ihren Berufen effizienter zu sein, und denjenigen, die es nicht tun. Und die effizienter sind, haben natürlich nach unseren Prinzipien einen Wettbewerbsvorteil.
Das zweite ist ein Interview bei Spiegel Online vor 2 Wochen oder ungefähr. Ein amerikanischer KI-Experte hat diese These aufgestellt, dass er es für denkbar hält, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre diese künstliche Intelligenz beschließt, dass die Menschen überflüssig sind und dass sie versucht, uns zu vernichten. Hat er wörtlich so gesagt. Wenn Sie sowas lesen, also ich denke dann an Terminator mit diesem Riesengehirn, was es da gibt. Wenn Sie sowas lesen, was denken Sie denn?
Da ist ein bisschen Science Fiction dabei. Da ist ja ein bisschen auch, sagen wir mal, eine gewisse reißerische Komponente dabei. Jetzt gibt es ja im Englischen, a fool with a tool is still a fool. Also ein Verrückter mit einem Werkzeug ist immer noch ein Verrückter. Und natürlich kann ich mit einem sehr mächtigen Werkzeug wie der KI, wenn ich sie falsch oder in einer bösartigen Art und Weise einsetze, großen Schaden anwenden. Aber das gilt für den Hammer, das gilt für die Axt, das gilt fürs Gewehr, das gilt für ganz, ganz viele Werkzeuge.
Ja, aber keins von den Werkzeugen, die Sie gerade genannt haben, hätte die Fähigkeit, sich selbst, sagen wir mal, zu bewegen oder auf den Nutzer zu verzichten. Und künstliche Intelligenz kann ja schon einige Dinge selber auch weiterentwickeln, zum Beispiel Programmierungen entwickeln.
Ja, aber das Selbstbewegen, also Mobilität oder Zugang zu waffenähnlichen Dingen oder sonstige Fähigkeiten, das ist ja eine menschliche Entscheidung, ob man der KI die gibt oder nicht. Na, und da gibt es einfach auch ethische Grundsätze, wie KI einzusetzen ist. Und die gilt es auch einzuhalten. Und da steht auch dann irgendwo, sagen wir mal, die Aufgabe von staatlichen Behörden, dass KI auch in der Art und Weise reguliert, dass sie zum Nutzen der Menschheit eingesetzt wird und nicht zum Schaden.
Ich komme jetzt nur kurz wieder zurück auf meinen Bereich. Ich bin ja Chirurg und ich denke, dass uns die KI sicherlich in Zukunft noch wahnsinnig viel helfen wird. Aber die kann meine Arbeit als Chirurg, oder das sehe ich zumindest, vielleicht bin ich da auch falsch und werde da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eines Besseren belehrt, aber noch nicht übernehmen. Weil wenn ich einen Hund, eine Katze operiere, bedarf es ja immer noch auch in gewisser Weise eines Handwerks.
Ja.
Und das sehe ich zumindest noch so, dass in dem chirurgischen Bereich sicherlich wir Menschen noch längere Zeit gebraucht werden, weil ist ja den Amboss schlingen, den Hammer schlingen auf den Amboss, das kann ja nur derjenige, der den Hammer auch hält. Und so ist es am Anfang auch so. Wir sehen das natürlich, das ist jetzt keine künstliche Intelligenz, aber wir haben ja in der Tiermedizin oder in der Humanmedizin auch noch viel mehr, beispielsweise so ein Da Vinci-Roboter. Die machen die Arbeit viel, viel besser. Die verfeinern das, aber es bedarf immer noch am Anfang, zu Beginn der OP, die wirklich manuelle Einbringung des Computers oder des Roboters in den menschlichen, in den tierischen Körper. Und dann setzt sich der Chirurg nicht mehr an den Patienten, sondern setzt sich hinter den Computer und macht alles in einem Bruchteil von Millimeter, was er im Körper des Menschen, im Körper des Tieres, wo er einen Millimeter braucht, das kann er im Zehntel eines Millimeters vorm Computer machen. Das ist jetzt sicherlich nicht KI, vielleicht deute ich das falsch, aber das ist sicherlich computerunterstützt. Und aber da ich persönlich denke, dass im chirurgischen Bereich wir sicherlich wahnsinnig viel Fortschritt durch die KI kriegen werden, auch gerade was das Wissen angeht, aber dass wir doch immer noch gebraucht werden, oder hoffe ich zumindest.
Also ich fand das, was Dr. Kolleg gerade gesagt hat, was so Klinikorganisationen anbetrifft, auch schon mal ziemlich interessant. Denn es ist ja ein Riesenthema. Erste Anfragen, Terminorganisation und so weiter. Wenn das mal vereinfacht würde, ohne dass man da Mitarbeiter zwischenschalten muss, das wäre doch schon mal ein großer Fortschritt.
Ja, das wäre genial. Ich sage ja oft, und vielleicht wird das durch die KI auch nochmal geändert, wenn Kolleginnen und Kollegen mich fragen, gerade was die Physiotherapie angeht, wo finde ich einen guten Physiotherapeuten? Dann ist mein Standardspruch eigentlich, ja, fragen Sie Tante Google. Fragen Sie Tante Google, wo bei Ihnen in der Umgebung ein guter Physiotherapeut ist. Weil ich weiß ja, wenn die jetzt aus Düsseldorf kommen, die Patientenbesitzer, kann ich denen sagen, in Düsseldorf gibt es Müller, Meier, Schulz, fahren Sie da und dahin. Oder kommen sie zu uns in die Physiotherapie, aber ich weiß ja nicht, wer jetzt in Köln-Süd oder in Hamburg-Nord sitzt an Physiotherapeuten. Da sage ich dann immer, wenn wir Patientenbesitzer aus diesen Regionen haben, sage ich, fragen Sie Tante Google. Kann das?
Das begrüße ich erstmal sehr, wenn Sie sagen, Sie sollen Google fragen. Ne? Nein. Das wird durch KI deutlich erleichtert. Und wir bauen ja heute schon in unsere Suche auch KI ein, um einfach, sagen wir mal, bessere Suchergebnisse zu bekommen. Heute müssen Sie ja beim Googlen doch immer noch relativ spezifisch sein, welche Suchanfrage Sie stellen. Ne? Aber irgendwann oder nicht irgendwann. Das ist heute zumindest in Teilbereichen schon da. Ich möchte eine Urlaubsreise buchen in ein warmes Gefilde mit Strand zu dem und dem Zeitpunkt. Such mir bitte was raus. So, und dann läuft der KI-Agent los und tut die unterschiedlichen Informationsquellen zusammensammeln und generiert mir daraus ein Angebot. Ja, und so würde man es dann auch mit dem Physiotherapeuten machen. Aber lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf den Da Vinci-Roboter. Auch in der Steuerung von dem Da Vinci-Roboter wird zunehmend KI internalisiert, um da eine höhere Präzision, eine höhere Anpassungsfähigkeit und ein Stück Autonomie möglicherweise auch zu erreichen. Wenn Sie den Da Vinci-Roboter in den Körper einbringen, gibt es ja heute schon auch Operationsverfahren, es wird erst ein CT-Scan genommen und basierend auf dem CT-Scan sozusagen die Koordinaten eingegeben, wo was zu machen ist. Und diese Kombination von menschlicher Leistungsfähigkeit, Robotik und KI, das ist ein super, super spannendes Feld. Und die KI kann heute schon, haben wir mit einigen Robotern, das Programmieren eines Roboters ist eine aufwendige Aufgabe, weil Sie müssen dem Roboter eigentlich in jedem Teilschritt genau sagen, was er macht. Wie schön wäre das, wenn der Roboter im Endeffekt anhand der Umwelt selber entscheiden kann, ich mache das oder das. Also ich gebe dem Roboter dann die Aufgabe und sage, nimm den grünen Ball und leg den in den gelben Korb. Wenn er das versteht und das automatisiert dann in Programme umsetzt, das wäre natürlich dann eine erhebliche Verbesserung. Und diese Dinge, die werden auch bei OP-Robotern oder anderen Themen kommen.
Ich würde gerne mal auf Ihre Form der Anfrage eingehen. Ich bin Journalist, ich recherchiere täglich. Ja. Und für mich ist also das Googlen täglich Brot. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass das, was Sie gerade als Urlaubsfrage formuliert haben, mir es enorm erleichtert, wenn ich bei ChatGPT eine Frage eingebe und nicht mehr jetzt spezifisch bei Google fragen muss, sondern einfach sage, pass mal auf, ich habe das und das Problem. Präzise formuliere ich das natürlich, gebe das bei ChatGPT ein und innerhalb von 8 Sekunden kriege ich eine unglaublich komplexe Antwort.
So, dann würde ich Sie bitten, das in Zukunft bei Gemini einzugeben. Sie wollen ja mit dem besten Modell im Markt arbeiten.
Okay, habe ich schon gehört.
Und da gibt es im Endeffekt dann ja auch, sagen wir mal, unterschiedliche Modi, in denen Sie operieren können. Also in Gemini eingebaut ist auch ein Deep Research, also eine tiefe Forschung. Da kommt die Antwort nicht schnell, aber sie kommt sehr gründlich. Dann geben Sie eine Recherchefrage ein und sagen, ich möchte eine Anlagestrategie für jemanden in dem Einkommenssegment mit der Risikopräferenz. Dann stellt Gemini einen Forschungsplan zusammen und schlägt ihn vor. Ich gucke da und da und da und das ist meine methodische Vorgehensweise. Den können Sie nochmal anpassen und dann sagen Sie ausführen. Und dauern das zwischen 10 und 15 Minuten und dann kriegen Sie ein mehrseitiges Dossier, was dazu eine Antwort gibt. Kann ich mir für ganz viele journalistische Fragestellungen genauso vorstellen. Nichtsdestotrotz müssen Sie weiterhin im Endeffekt die Sinnhaftigkeit und auch die Wahrhaftigkeit von den ausgegebenen Informationen prüfen und, sagen wir mal, die journalistische Sorgfaltspflicht, aber auch die journalistische Kreativität wird durch KI so schnell nicht ersetzt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was mich fasziniert, ist natürlich, dass ich einfache Texte von KI unglaublich gut formulieren lassen kann. Und die sind absolut in Ordnung. Die sind jetzt nicht brillant, aber die sind, wie wir sagen, in einem reinen Nachrichtendeutsch geschrieben. Die kann man brauchen. Aber was passiert mit der Kreativität? Ich schreibe Kolumnen, ich schreibe Glossen. Die haben manchmal einen bestimmten Tonfall. Die gehen auf eine Pointe zu oder so. Und da bewegt mich natürlich sehr die Frage, wann fängt dieses künstliche Hirn an, das selber zu können?
Das können Sie heute in Gemini sagen. Mache einen Weihnachtsgruß im Stile des deutschen Dichterfürsten. Und dann kommt etwas, was so in etwa nach Goethe klingt. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die leistungsfähige Kombination ein fähiger Journalist in Kombination mit der KI. Die KI gibt Inspirationen, gibt Vorschläge, betrachtet Aspekte, die sie möglicherweise so nicht betrachtet haben. Und im Endeffekt führen sie das zusammen und tun ihren eigenen Stil damit reinnehmen. Ja, und dann ist wiederum die Aussage von dem Kollegen richtig. Es kostet keine Arbeitsplätze, aber es kostet denjenigen Arbeitsplatz, der nicht mit der KI gut umgehen kann.
Und das kann man wahrscheinlich auch auf Tierärzte übertragen.
Ja, für mich wäre jetzt das Interessante, wie lange denken Sie, dauert es noch, bis die KI wirklich, ich sag mal es, auf einen Großteil der wissenschaftlichen Publikation zurückgreifen kann? Die muss ja eigentlich dadurch gefüttert werden. Dass ich jetzt sage, beispielsweise, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, bin ich natürlich in die Bibliothek gegangen, habe meine Literaturrecherche gemacht, habe ordentlich zitiert. Also mir wurde bis dato noch kein Plagiat nachgewiesen. Aber wie ist das jetzt und für die jungen Kollegen, wenn die beispielsweise eine Diagnose stellen müssen? Dass die natürlich dann die KI fragen können, ich habe das und das Symptom, gib mir Referenzen, was da und da die Therapiemöglichkeiten ist. Gibt es das in der Humanmedizin schon? In der Tiermedizin haben wir das so, ist es mir noch nicht bekannt, dass es mit wirklich einer fiktiven Quellenangabe zitiert werden kann. Gibt es das in der Humanmedizin schon?
Das gibt es in Teilbereichen der Humanmedizin, aber ich bin auch überzeugt davon, dass es in Teilbereichen der Veterinärmedizin schon gibt. Das ist keine technische Limitation, das ist ein Team, was sagt, das ist uns wichtig genug, das gehen wir an. Na, und dann ist es mehr Fleißarbeit zu sagen, was sind denn die Quellen von veterinärmedizinischer Information und wie mache ich die zugänglich, die dann in einem Modell zu verarbeiten, das ist kein Hexenwerk.
Ich denke, das wird wahnsinnig spannend werden.
Also ich habe neulich mit ein paar Dozenten hier von der Hochschule gesprochen, die mir erzählt haben, dass es für sie im Augenblick ein Riesenproblem ist, weil immer mehr Studenten Arbeiten abgeben. Also Bachelorarbeiten, Abschlussarbeiten, 6 Wochen arbeiten, wo sie sagen, die haben die never ever selbst geschrieben. Und da gibt es Möglichkeiten, das zu erkennen, oder?
Da gibt es Möglichkeiten, das zu erkennen, ist aber auch eine Aufforderung an diejenigen, die die Arbeiten vergeben, die in einer Art und Weise zu vergeben, dass die KI dann nicht sonderlich nützlich ist. So, wenn Sie jetzt eine Analogie ziehen vor vielen, vielen Jahren, als ich im Gymnasium war, war der Taschenrechner in der Mathematik-Schulaufgabe verboten. Na, was hat sich irgendwann, hat sich das erledigt? So, ja. Es geht also so, wenn die KI wird eine größere Verbreitung und wird mehr in das allgemeine Toolset von Schülern, Arbeitenden und anderen einfließen. Und dann gilt es halt, Aufgaben und Herausforderungen zu schaffen, die berücksichtigen, dass KI da ist.
Besteht die Gefahr, dass der Mensch durch diese Fähigkeiten, durch diese künstlichen Fähigkeiten, seine eigenen Fähigkeiten verliert? Sie nicht mehr trainiert, weil vieles braucht man ja dann gar nicht mehr.
Die Gefahr besteht, aber die ist auch nicht neu. Wer kann denn heute noch eine Telefonnummer sich auswendig merken? Oder wer kann mit Kartenmaterial, wer navigiert auf Kartenmaterial? Ja. Das sind Fähigkeiten, die haben wir im Endeffekt, haben wir die Technologie outgesourced. Ich halte es für wichtig, dass das eine bewusste Entscheidung ist, dass man das tut. Ja, aber dann ist es im Endeffekt nicht schädlich. Ich halte es auch für wichtig, dass wir im Rahmen von Bildung und Weiterbildung im Endeffekt die Funktionsweise von diesen technologischen Hilfsmitteln so klar macht, dass Menschen dann auch für sich selber einordnen können, das will ich oder das möchte ich nicht.
Herr Dr. Kolleck, was würden Sie einem Mann wie Max Kraus, der eine Tierklinik leitet, was würden Sie dem raten mit Blick auf die nächste Zukunft? Wie soll er sich vorbereiten? Wie soll er seine Leute vorbereiten?
Ich würde raten, dass er bei Dingen anfängt, die jetzt keine Reise zum Mond sind, sondern die sogenannten Low-Hanging Fruits. Was kann ich machen, um das Praxiswissen beispielsweise so zugänglich zu machen über KI, dass jede Mitarbeiterin da einfachen Zugang drauf hat und dass nicht immer der behandelnde Arzt oder ein Fachmann befragt werden muss. Das wäre das erste Thema. Ich würde gucken, was für, sagen wir mal, Automatisierungspotenzial ergibt sich in meiner Organisation, wo auch ich über KI Terminvergabe, Ablauforganisation, Rechnungsschreiben und, wo ich über KI Effizienzgewinne zielen kann. Das sind Dinge, die existieren heute, die gibt es heute und da brauche ich ein großes Forschungsprojekt draus zu machen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Und sonst einfach interessiert bleiben, welche Fortschritte gibt es in anderen Bereichen, die dann irgendwann dann auch zur Marktreife kommen.
Was würden Sie jetzt beispielsweise meinen jungen Kollegen, und das ist ja so meistens so, dass diejenigen sind, die am meisten Angst auch haben, wenn der Patientenbesitzer jetzt im Vorfeld schon seine Diagnose mit Tante Google, so wie ich es immer nenne, gestellt hat. Wie können sich diese Kolleginnen und Kollegen schützen, dass die einfach nicht völlig, ich sag mal, ins offene Messer laufen, wenn natürlich Patientenbesitzer die künstliche Intelligenz vorher gefüttert haben und dann gesagt haben, ja, meine Katze hat die und die Symptome, ist so und so alt, dann kommen die natürlich schon mit einer sehr, sehr guten Information aufgrund der KI auch einer Differentialdiagnosenliste. Dann sind wir wieder eigentlich bei dem Punkt, es keine Arbeitsplätze gehen verloren, aber der oder diejenige, die es nicht selber nutzt und nicht gut nutzt, die haben Probleme. Oder ist das so, oder?
Absolut, absolut, aber jetzt sehen Sie mal die Möglichkeit, die sich daraus entwickelt. Was hindert Sie denn daran, auf Ihrer Online-Präsenz den KI-Assistenten oder den Wissensassistenten Ihrer Organisation zu machen, den Sie trainieren, den Sie füttern, den Sie mit dem Wissen und mit den vertrauenswürdigen Quellen, die Sie haben, dann im Endeffekt versorgen und dann Ihre Patienten einladen, wenn ihr Informationen sucht, ihr habt eine vertrauenswürdige Quelle, da könnt ihr euch schon mal vorinformieren. So, und dann kommen die Patienten informiert an und sie wissen, wo die Informationen herkommen und im besten Fall oder im Regelfall sollte das eigentlich dann auch ihren Überzeugungen, ihren Diagnosen entsprechen.
Also jetzt für mich nochmal als Mediziner, der jetzt nicht ganz so bewandert mit der KI ist. Mein Standardwerk ist beispielsweise der Tobias. Das ist diese Standardbibel bei den Kleintierchirurgen.
Ja.
Dass man dann sagt, man nimmt die digitale Form, die wird dann hochgeladen und die KI greift anhand oder greift auf dieses Standardwerk zurück.
In einfacher Form können Sie ein Tool von uns, NotebookLM, notebooklm.google.com, können Sie sich mal anschauen. Und wenn Sie eine digitale Ausfertigung von Ihrem Standardwerk haben, das können Sie da reinlinken und dann stellen Sie mal in NotebookLM dem Werk Fragen. So, ich habe vor einigen Wochen mal die Betriebsanleitung meiner Kaffeemaschine da hochgeladen. Kann man sagen, was hat er für eine Kaffeemaschine, dass er die Betriebsanleitung dafür in eine künstliche Intelligenz hochladen muss. Aber es ist sehr bequem, wenn ich sage, Reinigungsvorgang, was muss ich da machen? Dann kriege ich einen 5-Punkte-Plan, die er automatisch aus dem Dokument rauszieht. Dann haben wir mit Autos gemacht. Dass wir die Betriebsanleitung vom Auto im Auto dann selbst mit KI zugänglich machen. Wenn ich irgendeine Frage habe oder irgendeinen Zustand in dem Auto sehe, was ist diese gelbe Lampe, dann wird im Endeffekt die Betriebsanleitung so interpretiert, dass er mir genau sagt, die gelbe Lampe ist das und das. Das können Sie mit Ihrem Standardwerk genauso machen. Das ist jetzt eine vereinfachte Form. Um das dann professionell zu machen, müssen wir noch ein paar Schritte mehr machen, damit das auch immer vernünftige und referenzierbare Ergebnisse gibt, ne? Aber auch das ist keine Rocket Science, das den Patientinnen zur Verfügung zu stellen.
Aber das ist ja perfekt. Also das heißt, wäre das dann über das NotebookLM nur für meinen Betrieb zugänglich oder ist das dann weltweit zugänglich?
Das ist erstmal nur für Ihren Betrieb zugänglich und das kann man dann entscheiden, wie weit man das teilen möchte.
Das ist ja genial, weil wir hatten ja vor zwei oder drei Podcasts haben wir über Qualitätsmanagement gesprochen. Ja. Da haben wir auch gesagt, wir haben ja unser Qualitätsmanagement, wo wir unser Handbuch haben. Und da fangen wir schon an mit der KI, dass wir sagen, wir können dem Qualitätshandbuch Fragen stellen, wo was im Qualitätshandbuch steht. Dann könnte man das natürlich jetzt kombinieren und sagen, auch im Einarbeitungsprozess für beispielsweise die Kollegen, die jetzt lernen müssen, den Kernspintomographen zu bedienen. Das Handbuch des Kernspintomographen ist auch da untergegliedert, dass die sofort wissen, wenn sie eine Frage haben, welche Spule muss ich nehmen, was auch immer, dann können die das da direkt da nochmal nachlesen. Das ist ja noch besser.
Das können wir nachlesen. Der nächste Evolutionsschritt ist dann, sie filmen einen erfahrenen Bediener von einem CT und bitten die KI dann, einen Multiple-Choice-Test daraus zu machen, dass Leute, die antrainiert werden, im Endeffekt Prüfungsmaterial haben, wo sie dran getestet würden, inwieweit ihr Verständnis von dem Ablauf ist.
Aber das ist ja auch perfekt, wenn man das sich überlegt. Nochmal, jetzt komme ich wieder zur Chirurgie, dass ich natürlich sage, ich möchte mich jetzt mit fast 2 Jahrzehnten chirurgischer Erfahrung schon ein bisschen erfahren darstellen. Aber wenn ich sage, ich würde jetzt die OPs einfach mal eine Zeit lang filmen, dass ich das dann den jungen Kollegen in Form dahingehend zur Verfügung stellen kann, dass die anhand der KI das lernen, wenn es da Multiple-Choice-Fragen zu gibt.
Absolut. Das ist heute Stand der Technik.
Wow, das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass das technisch möglich ist. Ja, klar, wir lesen natürlich in der Zeitung, was da alles möglich ist, aber so als für mich als Anwender, das ist genial.
Es geht ja in beide Richtungen so. Unser neuestes Videomodell, VO3, das ist dann in den leistungsfähigsten Gemini-Modellen eingebaut. Da können Sie anhand einiger Schlagwörter lebensechte Videos generieren lassen. So, sagen Sie, Sie wollen ein blaues Auto einer definierten Marke, wollen Sie an der kalifornischen Küste im Sommer entlangfahren haben, mit deren der Hintergrundmusik. Und dann innerhalb von wenigen Minuten bekommen Sie ein hochqualitatives Video. Da gehen jetzt gerade auch, sagen wir mal, erhebliche Fragestellungen durch die ganze Kreativindustrie, wie man diese Dinge nutzt. Das kann man sich wiederum, zum einen Interpretation von Videos, die Sie aufgenommen haben, aber auch Generieren von Schulungsvideos geht in diese Richtung auch.
Wow, das ist toll. Wie lange denken Sie denn, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf diese ursprüngliche Fragestellung der Bildgebung zurückkommen, wie lange hat das in der Humanmedizin gedauert, bis die KI so weit war, dass sie sagen konnte, dieser Patient hat erstmal keinen Tumor? Wie lange hat das gedauert?
Es gibt, sagen wir mal, wenige Produkte, die das global einsetzen. Das hat im einen Fall, wir haben also jetzt Projekte gemacht mit der Mayo Clinic zum Beispiel. Da waren das Projekte, wo die Qualität des Outputs nach gut einem Jahr so war, dass die Mayo Clinic das dann auch im produktiven Einsatz einsetzt.
Und haben Sie ungefähr eine Idee, wie viele Probanden da genutzt worden sind?
Da müsste ich spekulieren und das möchte ich nicht.
Okay. Nein, für mich ist natürlich so, die Frage kommt daher, weil ich denke, das wird in der Tiermedizin über kurz oder lang kommt es auch. Bei uns natürlich nur so, dass wir einen ganz anderen Durchsatz an Patienten haben. Wenn ich das jetzt auch wieder mit der Bildgebung sehe, ist es ja so, dass eine gute radiologische Praxis in der Humanmedizin ungefähr 4,3, 4,4 kernspintomografische Untersuchungen in der Stunde schafft.
Ja.
Das heißt, das ist natürlich eine ganz andere Bandbreite, als wenn wir das jetzt mit der Tiermedizin vergleichen. Also wir schaffen keine 4 MRs in der Stunde. Das ist technisch einfach nicht möglich.
Das ist auch nicht die Zielsetzung. Sie müssen sich ja überlegen, eine gute KI generiert ja eine Abstraktion des Wissens, internalisiert sie in dem Modell. Sie muss ja nicht für jeden Anwendungsfall neu trainiert werden. Wenn eine KI mal gesehen hat, wie ein Bild in einen Text oder ein Text in ein Bild übersetzt wird, dann ist das inkrementelle Lernen für weitere Anwendungsbereiche viel, viel, viel einfacher. Sie müssen ja nicht immer die Sprache neu lernen, sondern Sie lernen einige Wörter zu einer bekannten Sprache dazu.
Das verstehe ich. Meine Aussage wollte ich nur damit hin versuchen oder versuche ich jetzt damit zu untermauern, dass ich sage, wenn ich natürlich jetzt 10 Bilder der KI gebe, braucht die natürlich viel, viel länger, etwas zu lernen, als wenn ich ihr auf einmal 100 Bilder gebe. Und das wollte ich dann zum Ausdruck bringen, wenn natürlich die Humanmedizin 4,3 Untersuchungen in der Stunde schafft, aber wir vielleicht nur 4 den ganzen Tag, brauchen wir deswegen vielleicht einfach länger, um diese KI auf diesem gleichen Level zu haben wie in der Humanmedizin.
Das könnte sein aufgrund der Verfügbarkeit von Bildmaterial und Daten. Das ist richtig, aber auch das wird nicht mehr in Dekaden gemessen,
sondern
ich würde mal sehen, dass in den nächsten 5 Jahren wir da massive Fortschritte sehen in dem Bereich.
Ja, was wir schon, da hatte ich jetzt in letzter Zeit ein paar Anfragen, auch der KI, wo halt kernspintomografische Bilder mittels KI verbessert werden, dass man halt sagt, man muss nicht all diese Sequenzen fahren, die wir jetzt zurzeit fahren, und aufgrund von 3 Sequenzen errechnet dann die KI, was das wahrscheinliche Bild rauskommen würde, wenn man das machen würde.
Faszinierend. Eben fiel ein Wort, ich glaube, Max hat es benutzt. Da ging es um die Angst der Mitarbeiter davor. Meine Idee ist eigentlich, oder aus meiner Erfahrung heraus, wenn man die Leute rechtzeitig mitnimmt, ihnen das erklärt, dass man ihnen zeigt, dass es ihnen hilft, dass es viele lästige Dinge einfach wegnimmt, da kann man diese Angst, bevor sie wirklich sich festsetzt, kann man vermeiden, verhindern. Ich halte das für ein zentrales Thema, weil ich das mehrfach erlebt habe, also in den Redaktionen, der Umstellung der letzten Jahre, wo wirklich, und nicht nur alte Kollegen, sondern auch jüngere Kollegen, eine unglaubliche Abneigung entwickelt haben gegen Dinge, die sie am Anfang nicht verstanden haben, wo sie dachten, das ist was Böses, und am Ende waren sie froh. Aber nur, weil wir entsprechend mit ihnen kommuniziert haben.
Technologie scheitert fast nie an der technologischen Umsetzungskomplexität. Technologie scheitert im überwiegenden Teil an Fehler beim Veränderungsmanagement, beim Change Management. Mitarbeiterwiderstand, Angst, Unkenntnis. So, ja. Und das ist ja auch verständlich, wenn ich heute bei Ihnen an der Reception am Eingang, ne, ich manage den Praxisbetrieb. Und auf einmal kommt da so ein KI-Ding, was Teile automatisiert. Oh, da muss ich mir ja auch mal Gedanken machen, was bedeutet das denn für mich? Und wenn da mit mir dann keiner drüber spricht und dann mich auch beteiligt an dem Prozess, wie KI eingeführt wird und für welche Bereiche, dass das dann Widerstände erweckt und möglicherweise Blockade. Dann zum Scheitern führt und Blockaden, das ist so verständlich.
Aber ich denke, das habe ich ja eingangs auch gesagt, wir nutzen das ja für die zytologischen Bilder. Und das, oder auch für die Urinuntersuchungen. Und das ist ein Segen. Die Kollegen, die da gut eingeführt sind, die sind Gott froh, dass wir das haben. Also ich habe eigentlich keinen bei uns im Betrieb, der sagt, oh, das will ich gar nicht nutzen. Weil das macht das Leben einfach einfacher.
Ja, man muss sie nur klar machen. Ich finde dafür das Beispiel mit ihrer Kaffeemaschine super. Ich werde heute Abend die Gebrauchsanweisung meiner Kaffeemaschine hochladen, weil ich begreife das Ding nicht. Und ich bin mal gespannt, wie mir dann geholfen wird.
Auf guten Kaffee dann, ne?
Ja, also ich würde sagen, auf guten Kaffee, war ein gutes Schlusswort. Ja, du bereitest deine Leute vor und ja. Dir ist klar, was da kommt.
Ja, ich denke, das ist nicht die Zukunft, das ist die Zukunft. Und ich denke, wir dürfen uns vor dieser Zukunft nicht fürchten, sondern wir müssen sie einfach nutzen. Wir müssen die Möglichkeiten nutzen, die wir haben.
Und ich finde auch ganz wichtig den Satz, den Dr. Kolleg eben sagte, wir reden nicht über Dekaden. Wir reden wirklich über einen wirklich sehr, sehr, sehr überschaubaren Zeitraum, in dem wir so oder so uns damit auseinandersetzen müssen. Und ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. Mir macht das also, ich finde das total spannend, das Thema.
Ja, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich denke, wir könnten da noch Stunden drüber diskutieren, Stunden drüber reden. Und leider sind wir jetzt schon an unserer geboten Zeit herangekommen.
Ja.
Weshalb ich mich an dieser Stelle, Herr Dr. Kolleg, sehr, sehr bedanken möchte für Ihre Zeit, für Ihre tiefgründigen Aussagen.
Vielen Dank, kann ich auch nur so sagen.
Also, ja, hat mich gefreut, dabei zu sein, und dann schauen wir mal gemeinsam, was die Zukunft bringt. Und wie gesagt, meine Voraussage ist, dass es keine Dekaden sind.
Das nehmen wir so mit, dass wir hoffentlich noch in Dekaden hier zusammen sitzen und darüber die Sachen reden. Aber ich möchte mich nochmals bei Ihnen allen, bei dir Hans, bei Ihnen Dr. Kolleg bedanken und verabschiede mich mit besten Grüßen in die Republik.
Danke Ihnen.
Dankeschön.